Mein Stiefvater hat am Ende seines Lebens in einer der letzten Gespräche, die ich mich mit ihm erinnern kann, den Satz gesagt, es tut mir leid, dass ich oft nicht so für dich da war. Ich habe halt mit ihr mitgetrunken, damit sie nicht immer abhaut. Und irgendwann hat mein Stiefvater dann zu mir gesagt, deine Mutter kommt nicht mehr zurück. Da war ich so 13, 14 und ich habe das als Befreiung empfunden.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Selber Moderator, selber Gast. Thorsten ist noch bei uns. Thorsten Nasal, wir haben ja gerade die Folge aufgenommen, wo wir uns halt angeschaut haben, inwiefern die Muster unserer Ursprungsfamilie uns prägen, auch hinsichtlich dann unseres Verhaltens untereinander in einer Paarbeziehung oder auch generell in einer Beziehung. Und haben als Lösung mit aufschließen können, sich die Sache mal bewusst zu machen, rauszutreten, sich das anzuschauen und dann natürlich auch in der Kommunikation liegt ganz viel Lösung. Und jetzt wollen wir mal auf die Süchte schauen. Suchterkrankungen werden auch da wir geprägt durch das, was wir in der Ursprungsfamilie erleben, was wir sehen, sei es das, was dann ablehnen oder auch nachmachen. Also ganz einfach gesagt, ist der Vater Alkoholiker, ist es durchaus möglich, dass dann der Sohn auch zum Alkoholiker werden kann. Oder zumindest kann er ein Problem mit Süchten haben, wie auch immer er dann damit umgeht. Gehst du da erstmal mit? Ist das auch in dieser Hinsicht wichtig?
Da gehe ich erstmal mit, ja.
Du bist ja hier unser Experte auch unter anderem für Suchterkrankungen. Und dann lass uns doch gleich mal in Medias Res gehen. Also, mein lieber Thorsten, wir haben ja auch schon etliche Folgen mit dir gemacht. Du hast offen über deine Suchterkrankung gesprochen. Du bist seit Jahren clean. Wir haben auch darüber geredet, was hilft dir, was stabilisiert dich. Und jetzt wollen wir da mal uns dieses Thema nochmal mit der Ursprungsfamilie anschauen. Wie war das in deinem konkreten Fall? Kannst du jetzt sagen, im Rückblick, ja, im Grunde hat mich das schon sehr vorgeprägt? Oder würdest du sagen, nö, also das ist jetzt zu einfach, das liegt immer alles nur an mir?
Also wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, ich bin die vierte Generation, die suchtaktiv gelebt hat. Bei meiner Uroma war es Medikamente, bei meinem Opa war es irgendwie Zigaretten, Alkohol, Spielen. So, und bei meiner Mutter waren es Medikamente und Alkohol. So, und bei mir kamen halt noch die Drogen dazu. Und wahrscheinlich in der gesamten Familie das Thema Essen. So. Ob das jetzt eine rein genetische Übertragung ist oder dass es ein Teil davon ist, das soll bitte jeder für sich selber herausfinden.
So. Wie würdest du es für dich beantworten?
Also ich habe irgendwie in der Frage, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, genetisch. Dann ging es darum, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Ich wollte es nicht akzeptieren. Ich wollte irgendwie einen Weg der Kontrolle haben. Wie kann ich Drogen konsumieren? Mhm. Erst in dem Punkt von, im Grunde ist es egal. Es ist ein Teil meines Lebens. Ich muss damit leben. Punkt. Es ist egal, ob das genetisch in mir angelegt ist oder ob es eine geistig-seelische Erkrankung ist. Fuck off, es ist nicht wichtig. Am Ende ist es ein Teil von mir. Und meine Aufgabe ist, zu lernen, damit zu leben. Punkt. Mhm.
Also du würdest dann nicht sagen, ja, wenn es Genetik ist, dann kann ich ja nichts machen. So, das sagen ja immer manche, das ist ein Schicksal, dann ist es so. Du würdest sagen, nee, ich kann schon was mitmachen, ich muss es nur wissen, dass es vielleicht in mir angelegt ist. Dass ich eine stärkere Disposition, wie man so sagen würde, habe als andere. Ne? Das muss man wissen. Also die Gefährdung ist dann vielleicht größer oder wie auch
immer. Genau, wir hatten das ja vorhin auch so. Meine Mutter war ja irgendwie kurz vor meiner Geburt, ist ja erst 18 geworden. Das war ja eigentlich irgendwie eine junge Frau. Die war es ja immer noch gar nicht aus. Ausgewachsenen, Erwachsenen an dieser Stelle entwickelt. Und da, von daher wird es wahrscheinlich auch für manche, sagen wir mal, innere Prozesse meines Geistes eine Vorschädigung geben oder eine Beeinflussung durch den Alkoholismus und den Medikamentenmissbrauch meiner Mutter in jungen Jahren.
Da sind wir jetzt beim Erleben. Das sind ja eben die beiden Sachen. Also das eine ist das Genetische. Dein Vater hatte ja auch ein Alkoholproblem. Das hat ja dann die junge Ehe ja auch mit beendet offenbar. Und dann kamst du ja in dieses Neue, was ja dich eigentlich geprägt hat, Stiefvater und eben deine Mutter. So, jetzt hast du ja gerade gesagt, auch über deine Mutter, würdest du sagen, sind ganz klare so Linien, die immer wieder zu sehen waren, die Großeltern. Das ist ja etwas, was wir in uns aufnehmen, dann erstmal nachmachen vermutlich, oder?
Also für mich ist irgendwann das Bild entstanden, als ich irgendwie mit 17 dann von zu Hause ausgezogen bin und also meinen Sack und Pack genommen habe und rausgegangen bin ins Leben, da standen halt nur die abgelatschten alten Schuhe der Addiction. Also irgendwie, wie lebt man Leben? Wie gehe ich Konflikte ein? Wie gehe ich Liebesbeziehungen ein? Das war ja immer geprägt durch diese durch Suchterkrankung. Und die habe ich einfach, weil da stand ja nichts anderes vor der Tür, die habe ich halt einfach angezogen. Damit bin ich so ins Leben gelatscht. So, und heute rückwirkend kann ich sagen, ja, das war irgendwie eine Entscheidung, die ich bewusst wie unbewusst getroffen habe. Und es war eine Einladung, mein Leben irgendwann zu hinterfragen, möchte ich denn so leben?
Also im Endeffekt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, siehst du es ja auch als etwas Gutes an für dich, weil du dadurch zu dir gekommen bist eigentlich.
Also ich sehe es auch als eine Einladung des Lebens an. So, ich habe irgendwann mir die Frage stellen dürfen, lebe ich das Leben, was ich leben möchte, oder lebe ich die Kopie von? So. Und das, für mich kann ich heute sagen, hat es mir das Leben ermöglicht, was ich habe. So, mit allem Leid und Schmerz, den das hatte, so in der frühen Kindheit und auch in den Jahren des jungen Erwachsenseins, des Vaterseins, des Partnerseins, des Arbeitgeberseins, des Arbeitnehmerseins. Das hat ja alles irgendwie geprägt. Es war ja wie so ein unsichtbarer Schleier, der über allem so drüber lag. So, und auch oft, dass ich keinen Weg zu einer gesunden Emotionalität habe. Mhm. Was meine ich mit gesunder Emotionalität? Dass ich meine Gefühle wahrnehmen kann, dass ich die idealerweise benennen kann, dass ich denen einen angemessenen Ausdruck verleihen kann. So, bei uns war ja entweder nur Totschweigen.
Ja, wollte ich gerade fragen. Also du hast in deiner Familie das auch nicht so erlebt. Es wurde über Gefühle nicht wirklich geredet.
Nein. Also es gab für dieses Totschweigen, oder es wurde halt irgendwie verbal alles oder auch körperlich irgendwie niedergebrannt. So.
Gab es Nähe zwischen deinen Eltern, also dem Stiefvater deiner Mutter, oder auch nicht so?
Ich, wenn du das so fragst, fällt mir im ersten Moment kein Bild ein, wo die eine körperliche Nähe miteinander hatten.
Es funktionierte.
Würde ich jetzt eher so bezeichnen, ja.
Beide lebten wahrscheinlich vermutlich auch unglücklich. Das sind ja immer die verschiedenen Motivationen, die zu so einem Suchtverhalten führen können. Das ist ja häufig so eine Flucht. Es ist ein Unglücklichsein, was man damit verdeckt, wie auch immer. Oder Ängste, die man wegspült.
Also ich glaube, meine Mutter hat viele Jahre Zeit damit verbracht, irgendwie den Alkohol und die Medikamente zu verwenden, zu benutzen, um den Gram, die Wut, den Ärger, das Verletztsein, den Missbrauch aus ihrer eigenen Kindheit zu verarbeiten. So. Und dass sie auch das am Ende des Tages einfach übernommen hat. Bewusst wie unbewusst, so lebt man Leben und so lebe ich Leben und so ist es richtig und so mache ich es nur so.
Aber ein Teil in ihr muss ja unglücklich gewesen sein. Wollte da eigentlich raus.
Ja.
Wollte und das klären.
Genau, die hat ja auch mit relativ jungen Jahren, schon mit Mitte 30, irgendwie schwere Erkrankungen gehabt. Also irgendwie Gebärmutterkrebs, dann irgendwie Hirntumor, der mit einer großen OP irgendwie bewältigt werden musste. Also sie hat ja auch in irgendeiner Form massiv unter dem, wie sie gelebt hat, gelitten.
Auch unter dem Alkoholmissbrauch in dem Fall dann. Und Medikamentenmissbrauch, vermutlich.
Alles in allem. Ja. Ich glaube, man kann es nicht so differenziert sagen, das hat nur dazu geführt, sondern es ist Teil vom Gesamten. So.
Welche Rolle spielte dein Stiefvater dann in dem Komplex?
Mein Stiefvater hat am Ende seines Lebens in einer der letzten Gespräche, die ich mich mit ihm erinnern kann, den Satz gesagt von, es tut mir leid, dass ich oft nicht so gesehen habe oder für dich da war. Ich habe halt mit ihr mitgetrunken, damit sie nicht immer abhaut. Da war ich am Anfang 20, als er diesen Satz gesagt hat. Ich habe irgendwie, es war irgendwie eine Mischung von, ich spüre nichts, ich fühle nichts, und es war wie so ein nasser Waschlappen, so von krass, ich lebe, habe mit Menschen zusammengelebt, die aber eigentlich nicht da waren. Ja. Wo der Alkoholismus so eine große Macht hatte, wie wir das vorhin auch hatten, da hat immer jemand oder immer mehrere mit am Tisch gesessen. So.
Der mit auch am Tisch. Genau. Und das war dann auch täglich?
Nee, es gibt ja verschiedenste Formen des Alkoholismus. Meine Mutter war so ein Quartalssäufer.
Auch.
Oder was weiß ich, eine Woche lang gar nicht. Und dann gab es halt wieder 3 Tage on Tour, wo sie dann auch gar nicht da war und dann irgendwie den Rest des Monats irgendwie das Geld irgendwie mitgenommen hat und dann einfach verbraten hat. So. So war das dann.
Und wie hast du es als Kind? Also man gewöhnt sich dann ja auch daran. Wusstest du dann schon, kanntest du die Anzeichen, wusstest, okay, jetzt ist wieder so?
Das ist eine ganz spannende Frage. Wie habe ich das als Kind erlebt? Als Junge in der Grundschule kann ich mich an Situationen erinnern, dass ich aus der Schule nach Hause kam. Ich hatte Sandalen an und ich hatte Löcher in den Socken. Und dann gab es irgendwie, an manchen Phasen gab es gleich einen auf die Glocke, so von, wie kannst du nur, was denken die anderen? Und im Nachhinein ist mir irgendwann mal aufgefallen, erstmal war natürlich so dieses Gefühl, oh Gott, irgendwie, ich habe wieder was falsch gemacht und so. Und beim Nachhinein ist mir aufgefallen von, ja, aber ich bin auch alleine in die Schule gegangen. Ja. Da war ja keiner morgens da, der mir geholfen hat. Hey, das ist ein Loch in dem Socken, den lassen wir jetzt mal dir an oder sich darum gekümmert hat. Und ich habe das als normal empfunden. Ich glaube, ich habe das erste Mal so mit 14, 15 bei einem damaligen Schulfreund übernachtet und die haben ein Lied gesungen zum Abendessen. Da war freundliches, warmes Licht und die waren offen, liebevoll und ich dachte, das ist irgendwie wie Fake News, das ist wie aus dem Fernsehen. Ja. So von, bei uns zu Hause ist das so und es war so normal.
Natürlich, man nimmt das.
Es war so normal. Wenn ich heute irgendwie zurückgucke, und das kann ich oft wirklich mit Akzeptanz, gab es zwei Momente, wo jemand bei uns zu Hause war. Einmal, da war ich 8, einmal, da war ich 16. Sonst war es nie erlaubt, dass jemand zu uns nach Hause kommt. Mhm. So, es war immer verboten.
Also sollte auch irgendwie was vertuscht werden oder wie auch immer, ne?
Auf alle Fälle.
Und da ist dann immer das Bild nach außen wichtig und da kamst du jetzt an mit deinen kaputten Socken, ja, hast ja nichts dabei gedacht und im Grunde, nehme ich mal an, war deine Mutter eigentlich auch nur wütend auf sich selber, weil sie ja wusste eigentlich, weil wäre es ja ihre Verantwortung gewesen, ne? Aber das kriegt dann das Kind übergebraten erstmal.
Ja, natürlich. Das ist halt das schwächste Glied in der gesamten Kette, ne?
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Häufig hört man ja dann auch immer wieder, dass dann Kinder sehr früh erwachsen werden und Verantwortung sogar übernehmen, wenn die Eltern ausscheiden als solche. Wie war das bei dir? Also wenn deine Mutter zum Beispiel in solchen Phasen war, dein Stiefvater, wie du sagst, hat dann mitgetrunken, um sie nicht alleine zu lassen oder um auch überhaupt noch in Kontakt zu bleiben zu ihr. Hast du dann dein Leben dann selber organisiert? Und
also damals gab es noch meine Urgroßeltern und mein Urgroßvater war für mich so der große Held. Der war so mein Anker. Mit dem habe ich im Garten gesessen, dem Kartoffeln, und wir haben die Würmer zum Angeln an der Ruhr irgendwie rausgeholt. Der war für mich in liebevoller Freude da. Dass der hinterher, das habe ich hinterher erst verstanden, dass da immer noch Bilder aus seiner Armeezeit aus dem Zweiten Weltkrieg da hing und dass der immer noch dieselbe Frisur hatte wie Adolf, das habe ich als Kind gar nicht wahrgenommen. So.
Du hast ihn eher als Vaterersatz gesehen, ne?
Der war einfach da. Ich konnte sein, der war neugierig, der hat mich morgens irgendwie um 5 mit irgendwie an die Ruhe mitgenommen. Wir waren angeln und dann gab es Fische und so weiter und so fort. Der war für mich da.
Ja.
So. Aber spannend ist, dann ist der gestorben. Da war ich 12. Ich bin in der Kirche, bei der Beerdigung bin ich ohnmächtig geworden und die ganze Familie war davon, ja, und das ist der böse Weihrauch. Und ich habe das lange Zeit auch gedacht, der böse Weihrauch. Aber irgendwann habe ich verstanden, in dem Moment ist meiner Seele klar gewesen, meine Kindheit ist vorbei. It's done, it's over. Und ich muss jetzt erwachsen werden. Also dass der Alkoholismus, wie er bisher funktioniert hat im familiären Kontext, dem waren jetzt alle Türen und Tore offen.
Es gab keinen Schutz mehr, ne?
Es gab nichts mehr. Es gab keine Großeltern mehr, die in irgendeine Form Protection gebracht haben, sondern es war einfach vorbei. Meine Mutter ist dann auch mit 13, als ich 13 war, hat sie dann so hier in Berlin würde man sagen, Späti gegründet. In Nordrhein-Westfalen war es so eine Trinkhalle. Und dann war es so eine Zeit lang, hat sich das so entwickelt, dass sie erstmal für eine Nacht nicht wiedergekommen ist, für 2 Nächte. Und irgendwann hat mein Stiefvater dann zu mir gesagt von, deine Mutter kommt nicht mehr zurück. Da war ich so 13, 14 und ich habe das als Befreiung empfunden, ich habe das Entlasten empfunden. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass nicht mehr dieser Dauerstress ist. Jetzt heute Trinken da, ist heute kein Trinken da, ist dieser gesamte Gram, Groll, Wut, diese Depression, diese Schwere, dieses ist das, was ist jetzt so da? Und dann nach 1,5 Jahren, die ich mit meinem Stiefvater alleine gelebt habe, das ist mir aber auch erst im Nachhinein noch mal ein Stück weit bewusster geworden. Ich durfte ja gar nicht bei ihm leben, weil er mich nicht adoptiert hat. Genau, wegen dem Unterhaltszahlung meines Vaters. Sehr spannend. So, dass ich diese 1,5 Jahre, wo meine Mutter weg war, nicht darüber reden durfte. Ich durfte den Freunden, mit denen ich dann draußen gespielt habe, nicht sagen, meine Mutter ist nicht da. Da war ich irgendwie gebrieft mit irgendeiner Ausrede.
Also ich musste offiziell immer da sein. Genau. Also wieder wurde was vertuscht, ne?
Ach, furchtbar. Ja. Was heißt furchtbar? So bin ich halt sozialisiert so.
Ja, ja.
Und in meiner eigenen Sucht war das natürlich dann auch so irgendwie.
Die begann ja auch früh. Du hast mal erzählt, da war eine Flasche Bacardi, ne? Ja.
Ich war gerade 13, da war so der erste richtig derbe Vollrausch. Aber wirklich so mit irgendwie Silvester, ich gehe pissen im Schnee. Und dann hat man mich nachts irgendwie nach Hause getragen, weil ich einfach nicht mehr stehen konnte. Also von den ersten Malen des Alkoholkonsums war immer Kontrolllosigkeit, Kontrollverlust da.
Hatte das damit zu tun, dass du das so erlebt hast?
Ich kann nur heute sagen, dass ich immer, wenn ich das irgendwie gemacht habe, wenn ich einmal angefangen habe, konnte ich nicht mehr aufhören, bis zum Ende. So, genau. Und dann gab es nochmal, nach anderthalb Jahren ist mein Stiefvater dann mit so einem Satz gekommen, ich weiß, dass du das nicht willst, aber deine Mutter fragt, ob die zurückkommen darf.
Mhm. Da wurdest du gefragt.
Ich wurde gefragt, ja. Und ich kann mich heute noch daran erinnern von, du weißt genau, dass ich nicht will, dass sie zurückkommt, aber ich weiß, dass du willst, dass sie zurückkommt. Also da habe ich eine Verantwortlichkeit bekommen, die eines 14-Jährigen damals nicht angemessen ist. Also ich musste an dieser Stelle ein Stück weit Erwachsene handeln,
ja,
als es eigentlich angemessen
ist. Eine Riesenverantwortung auch. Ne? Weißt du eigentlich, warum sie dich gefragt hat?
Also das ist eigentlich auch, man kann auch sagen, der Missbrauch, den meine Mutter mit meinem Stiefvater so betrieben hat, die hat ihn ja instrumentalisiert an dieser Stelle. Das muss man ja heute Revue passieren, kann ich das sagen, dass sie ihn dafür benutzt hat. Und da würde ich auch heute sagen, das ist ein schwacher Mann, der das mit sich machen lässt. Von hey, ich stehe gerne dafür zur Verfügung, euch einander, mit euch einander in Verbindung zu bringen, aber ich mache nicht den Move von zu dem Jungen und frage den, ob er damit fein ist. Das ist nicht richtig, das ist Missbrauch.
Mhm. Und sie hat nicht direkt mit dir geredet?
Nein, sie hat nicht direkt mit mir geredet. Sie hat ihm damit beauftragt, mich zu fragen, ob ich damit einverstanden bin.
Wie war deine Antwort?
Meine Antwort war von, du weißt, also zu meinem Stiefvater, weißt genau, dass ich nicht will, dass sie zurückkommt.
Ah, okay.
Aber ich weiß, dass du willst, dass sie zurückkommt. Ich habe ja gesagt.
Und ihm zuliebe, ne?
Ihm zuliebe, genau. Mhm. Und ich kann heute sagen, das ist eigentlich auch alles irgendwie ein bisschen skurril so, dass sie es gut gemacht haben. Also ich durfte dann rauchen, ich habe ein eigenes Zimmer bekommen. Also man hat mich irgendwie so materiell irgendwie so eingepimpt. So.
Man hat dich gekauft.
Ja, das wollte ich gerade nicht sagen, aber am Ende des Tages ist es das schon so.
Ja.
Und ich habe mich dann auch irgendwie einlullen lassen, so an dieser Stelle. Was heißt einlullen lassen?
Im Grunde war das ja der Deal. Deshalb hat deine Mutter auch, glaube ich, den Stiefvater vorgeschickt, ne? Weil dadurch das Ja kamen, sie wollte wieder zurück offenbar. Und gut, jetzt da beginnt ja aber dann ein Erwachsenwerden natürlich. Und aber da war dann dem Drogenmissbrauch ja auch Tür und Tor geöffnet dann. Ne?
Ja, ja.
Du warst jenseits out of control, könnte man sagen, ein Stück weit.
Ja, natürlich, weil da nie irgendwie Platz für Gefühle waren, wie also dass ja auch dieser, sagen wir mal, bewusste wie unbewusste Missbrauch einfach war normal. Und heute kann man natürlich schon sagen, dass sie auch nur das Ende übernommen haben, was sie vorgelebt bekommen haben, was sie von ihrer Mutter, also was meine Mutter von ihrer Mutter und ihren Eltern erlebt hat und was die auch von ihren Eltern erlebt haben. Wir hatten das ja schon mal von den aus Schlesien Vertriebenen.
Ja.
Da ist ja ganz viel Angst, Scham, den Kopf einziehen, vertuschen, vertarnen, oh, verstecken.
Ja, und das war das Milieu, wo du groß geworden bist. Ne? Und dann hast du aber dann diese Muster natürlich auch, diesen Missbrauch ja selber erstmal transportiert in dein Leben. Oder integriert, sag mal so.
Erstmal
weitergeführt.
Punkt. Diskussionslos weitergeführt. Ja. Also in der Ehe und in der Vaterschaft haben die alle mit am Tisch gesessen. Tricksen, tarnen, täuschen.
Genau, wie wir es ja gesagt haben.
Ja.
Das war ja bei dir auch so. Wann begann dann dein Moment des Bewusstwerdens? So mit Mitte 30 oder wann hast du da angefangen?
Ja, ich war Mitte 30, 33 war ich. Dass ich mich irgendwie in meinem Tiefpunkt gesehen habe, in meiner kleinen Dachgeschosswohnung auf dem Boden. Es war irgendwie sonnig, die Sonne hat reingeschienen, es war relativ warm. Ich habe Rotz und Wasser geheult, ich habe auf dem Boden gelegen wie so ein kleiner Embryo. Ich war mit Drogen zwar so zugelötet, dass da nichts mehr reinging, aber es war auch klar, wenn ich noch mal weiter Drogen nehmen würde, würde ich sterben.
Mhm.
So. Eins würde ich gerne noch erwähnen, ich weiß nicht, kennst du die Serie Friends?
Nicht richtig.
Da ist vor ein paar Jahren ein Hauptdarsteller gestorben, Luke Perry heißt der, oder Matthew Perry. Der hat irgendwann mal in Interviews gesagt, der hat so eine Triangulie gespielt. Entweder er hat gesoffen, hat Drogen genommen oder hat gefressen. Und das habe ich auch Zeit meines Lebens gemacht. Mhm. Ich habe immer irgendwie gewechselt zwischen diesen drei Süchten. Also der große Turnaround innerlich war so dieser Moment, dass ich an einem wütenden Handel meinerseits eine meiner Kinder so angebrüllt habe. Und die Angst in den Augen, die kannte ich. Das war das, wo ich mir geschworen habe, wenn ich mal Eltern werde, mache ich das nicht.
Mhm.
Und ich habe genau in dem Moment gesehen, dass ich genau dasselbe Spiel spiele, genau dasselbe. Und die Augen, das hat mir so... Oh.
Aber das musste vielleicht auch sein, damit du es nochmal verstehst und in dir fühlst. Das warst du selber, ne, den du gesehen hast.
Genau, das war einfach der Moment von fuck off, ich mache genau dasselbe. Ich mache genau dasselbe.
Das ist ja das, was wir auch im letzten Podcast hatten, also ne, in der letzten Folge, dass wir Dinge tun, die wir nicht wollen, weil es unbewusst einfach die Muster sind, die wir in uns tragen. Und in extremen Situationen funktionieren wir da einfach so. Nicht rational, sondern irrational. Ne? Aber das war für dich der Moment, da wieder auf die Bewusstseinsebene zu kommen und zu sagen, das will ich nicht, und wahrscheinlich auch eine Motivation zu sagen, weil ich es eben nicht will und immer schon abgelehnt habe, werde ich jetzt was ändern. Ne?
Ja, aber ich würde es erstmal sagen von einem Kapitulation, von it's done. Die Party, die ich über mich selber erzähle, von es ist ja nach außen, ist ja alles hübsch und schön und schick und ist einfach zu Ende erzählt, ist einfach Fake News, ist eine Lüge. Genau. Das sieht zwar alles hübsch aus, weil hier hübsche Möbel stehen, die Kinder sind hübsch angezogen, wir Geld auf dem Konto haben, wir ein nettes Auto fahren, aber innen drin bin ich leer, ich bin tot, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich lebe nur irgendwie in Schattendasein und bin eigentlich besetzt von Leid, Schmerz, Trauer, Wut, Anklage, Groll dem Leben gegenüber. So. Und das erstmal so als von it's done, die Party ist zu Ende.
Ja,
die
aber Geschichte, da brauchst du Leidensdruck, um weit zu kommen. Und den hattest du ja dann.
Also das kann ich dir sagen, das war einer der schlimmsten Momente, in dieser Wohnung zu liegen. Ich war letztes Jahr, bin ich da nochmal vorbeigefahren. Boah.
Da warst du schon alleine, also warst du getrennt, ne?
Wir waren getrennt, ja.
Ja, das heißt, also auch da warst du Beziehungsmuster eigentlich, ne? Also im Muster, weil Beziehung gescheitert. Du warst alleine, du warst im absoluten Drogenmissbrauch.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Würdest du sagen, dieser sonnige Morgen war dann so der Beginn der Erkenntnis?
Oh, auf alle Fälle.
Ja.
Ich habe mir dann irgendwie einen Drogentherapeuten, also ich habe mir einen Therapeuten gesucht, war in der Selbsthilfe, und der erste ist auch nochmal irgendwie, wenn ich das so rückwirkend anschaue, ich hatte dann einen Therapeuten, ich musste das erste Mal noch, bevor ich zu dem gegangen bin, musste ich nochmal irgendwie konsumieren. Ich bin da hingegangen, ich habe mich irgendwie zugelötet und dann habe ich da gesessen und ich habe erstmal eine Stunde geheult. Ich habe einfach nur geheult, von hätte ich das nicht gemacht, wäre ich hierher gekommen. Und der hat mich nicht beschämt, der hat mich nicht kritisiert, der hat gesagt, hey, super, dass Sie da sind. Und der hat mich dann auch alle Jahre begleitet, so in unterschiedlichen Kontexten, so einmal, dass ich in die Drogentherapie gegangen bin, dass ich dann nochmal in einer psychosomatischen Klinik war. Und dann zum Ende, im letzten Abschlussgespräch, hat er mir gesagt, wissen Sie was, Herr Nassal, die letzten 2 Jahre habe ich Sie nicht mehr abgerechnet. Ich fand das so toll, ich habe das so bewundert, was Sie gemacht haben. Und mir war klar, dass wir das nicht nochmal durchkriegen würden, aber ich wollte sie einfach unterstützen. Ich dachte, leck mich am Arsch, ey. Das war das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss nicht so leisten, um geliebt zu werden und die Lebensberechtigung zu bekommen oder da sein zu dürfen, sondern da ist jemand da, der eigentlich eingekauft ist, der aber an mich geglaubt hat. So von, hey, ich mache das und das hat sich entwickelt und das hat sich entwickelt und dies und das und jenes. Und das war phänomenal.
Toll.
Das war irgendwie...
Da ist ja der richtige Mensch wirklich ins Leben gespült worden. Ja, also wie gesagt, du hast es ja geschafft. Wir hatten, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, deinen Weg in die Selbsthilfe, alles das, was du jetzt machst. Aber es ist wirklich toll und auch nochmal ganz ergreifend, was du erzählt hast heute, wie das war in deiner Familie und wie du es erlebt hast und dass das auch wirklich erstmal dich geprägt hat, ist ja auch klar. Und manchmal muss man diesen bitteren Weg dann eben auch gehen bis zur Erkenntnis, aber auch da war das ja der Anfang, ne? der Lösung und Erlösung, dass du es dir bewusst gemacht hast und dass dir klar ist, warum haben deine Eltern so funktioniert und so weiter und so fort. Jetzt gar nicht mal verstehen, verzeihen, muss hier gar nicht sein, aber dir ist es erstmal klar. Dir ist auch klar, warum du dich so verhalten hast, aber wichtig ist ja, dass du sagst, es ist mein Leben, hey, und ich möchte hier entscheiden und dass du jetzt so lebst oder weitestgehend das immer möglich ist, wie du willst, ne? Also wie es wirklich dein freier Teil möchte.
Ja, da gibt es noch mal so einen wichtigen Aspekt, was wir auch vorhin so hatten, von diesem Tricksen, Tarnen, Täuschen. Von dem, was hier in der Familie stattfindet, wird draußen nicht gesprochen. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, ich kann das nicht alleine. Ich muss da in die Welt da draußen gehen und ich muss mir Hilfe suchen. Idealerweise bei Menschen, die etwas haben, was ich haben will. Und die Frage, hey, wie bist du da hingekommen? Und mich daran orientieren, mich danach ausrichten. So. Und das glaube ich auch ein Stück weit das Durchbrechen der alten Muster, also das Erkennen, wir reden nur innerhalb der Familie darüber, aber eigentlich reden wir nicht so, weil wir ständig irgendwas konsumieren, um das abzudeckeln. So, und hier habe ich habe das übernommen, aber es hat nicht funktioniert. Also da draußen gibt es Menschen, die haben was ich haben will, und dann muss ich einfach gucken, wo finde ich die, sag mal, Gewinner, woran ich mich orientieren kann, an denen ich mich ausrichten kann, wo ich sagen kann, hey, du bist jetzt zum Beispiel beruflich erfolgreich mit deinem dies, das, jenes, wie hast du das gemacht? Aha, okay.
Also man sucht die Vorbilder auch ein Stück weit.
Genau. Und auch da ist immer noch mal ein ganz spannender Aspekt, wenn ich das zu Hause nicht erlebt habe, da keine Vorbilder hatte, nach welchen Vorbildern suche ich dann im Außen? Was ich dann bei Männern oft sehe, dann sind da so die Helden, der Rambo und dies, das, sind ja so super idealisierte, die halt in eine Richtung sind, die sind da super. Aber das ist just a movie. It's just a movie. So, das zu finden, hey, in diesem Bereich ist der super. Aber wie ist der in dem Bereich? Wie ist der in dem Bereich? Also mich da auch auszurichten von, hey, für welche Bereiche möchte ich Unterstützung? Brauche ich Unterstützung? Und was lerne ich auf dem Weg, den ich da gehe? So für mich. Und was gibt es auch zu lernen?
Das ist ja auch so. Eigentlich ist ja der Vater das erste Rollenvorbild, aber wenn der eben nicht so funktioniert oder wie auch immer, dann sucht man sich halt die anderen im Leben. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Also, das
kann ja nicht schaden. Es hinterlässt ja auch erstmal, wenn der Vater nicht da war, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie so ein Bereich, wo du keinen Zugang zu deinem
Schmerz eigenen... Schmerz auch, klar.
Das ist das eine. Und du hast gar keine inneres Anbindung. Wie ist denn ein Vater? Wie könnte der denn sein? Wie ist er denn zu der Mama? Wie ist er denn zu seiner Schwester? Also wie ist er zu meiner Schwester? Wie ist er da? Ich habe gar nichts, woran ich mich orientieren kann. Und wenn ich das nicht habe, dann hänge ich meinen Vorbildwunsch so an so eine Idealisierung. Der ist dann immer so, das ist mein Held. Deswegen funktionieren ja diese ganzen Marvel-Videos so gut, weil wir diese Heldengeschichten haben.
Ja, klar, das lieben wir, aber natürlich sollte man auch da wissen, was du schon sagst, it's just a movie, ne? Klar, und das wiederum prägt uns dann in unserem Verhalten in den Beziehungen, das hatten wir besprochen. Eine Sache noch, du hattest in der letzten Folge ja gesagt, die hat dann irgendwie jemand gesagt, warum du das tust, also in dem Fall jetzt hier Alkoholmissbrauch, das packen wir in ein Buch und stellen es ins Regal und nehmen es nicht raus. Was meintest du mit diesem Bild? Also ist es nicht wichtig, sollten wir nicht hinterfragen, warum wir das tun?
Also ich habe viele Jahre damit verbracht, mir die Frage zu stellen, warum, also meine Frage war, warum muss ich denselben Weg gehen wie meine Mutter? Das hat aber nichts gebracht, das hat ja keine Lösung gebracht, ich habe ja weitergemacht.
Also einfach akzeptieren, ich bin diesen Weg gegangen und was kann ich jetzt damit tun? Und da sagst du ja, ich weiß immer, ein Teil von mir hat diesen genetischen, meinetwegen, Anteil, hat diese Vorbilder. Ne, die sind ja drin in dir, das hast du ja abgespeichert, willst du ja nicht. Ja. Und da sagst du, das reicht eigentlich. Und wir sollten nicht ewig um die Frage warum kreisen, sondern wir sollten gucken, wie gehe ich damit um?
Also ich habe irgendwie versucht, die Frage für mich zu beantworten, warum bin ich das so? Ich habe auch in der Pflege gearbeitet und dann war auch ganz viel Genetik und ja, das ist bestimmt deswegen. Aber im Grunde kann ich Revue passieren und sagen von, ja, ich wollte eigentlich eine Erklärung haben, wie ich irgendwie kontrolliert konsumieren kann. Aber das funktioniert nicht. Erst dieses in mir Verstehen, ich habe eine Addiction. Aus welchen Gründen auch immer, hat den Weg aufgemacht von, ja, vielleicht ist ein Teil davon wirklich genetisch bedingt. Punkt. Vielleicht ist aber auch ein Teil eine Lebensstrategie, weil ich manche Dinge aus Angst immer noch nicht fühlen will, nicht kann, weil ich Angst habe vor Ablehnung, vor Beschämung, vor ausgelacht werden. Dass wenn ich sage, hey, hier, damit, da, ach, der Thorsten, das ist doch nicht so einfach oder nicht so schwierig, bla bla. Oh Gott, der Oliver, der lacht mich jetzt aus oder ich bin jetzt irgendwie ein schlechter Mensch. Also damit irgendwie zu lernen, umzugehen.
Genau, so. Weil das sind ja die Sachen, wo man dann anfällig ist zum Beispiel wieder. Dafür, das spürt man ja auch in sich selber. Man kommt wieder so ein Triggerpunkt. Ne? Bei dem einen ist es diese, bei einem ist es eine Niederlage, bei dem anderen ist es gerade ein Triumph, wo er sagt, jetzt den Champagner und was auch immer, ich muss noch einen draufsetzen. Ne? Also es gibt ja, die Motivationen sind ja verschieden. Aber ich verstehe schon, also für dich ist eher wichtig, dann auch nach vorne zu schauen. Also wie gehe ich damit um, um dann in Zukunft zum Beispiel weiter meinen Weg gehen zu können.
Ja, und auch hier das eigene zu finden, ne? Nicht von, ey, der Oliver hat das jetzt gemacht mit seinem Geschäft, ist so und so und so. Ich muss das jetzt genauso wie der treue
Dackel. Nee, du musst deins machen.
Punkt.
Man kann ja den anderen nicht imitieren. Punkt. Man kann sich vielleicht was abgucken, ne, wenn man so sagt, aber letztendlich geht jeder seinen Weg. Und wenn wir beide ein Vogelhäuschen bauen, dann wird deins definitiv anders aussehen. Weil unser Vogel vielleicht auch anders aussieht, den
wir jetzt genau, haben. Weil wir haben vielleicht einen ganz anderen Vogel. Jeder, der uns jeden Morgen besucht, welchen Vogel haben wir heute so. Ja, an dieser Stelle, ich glaube, das ist auch dann ein Aspekt, so, den wir im Leben irgendwie lernen können. Wir haben manchmal so die Vorstellung, das erlebe ich bei den Männern oft so, von, dass der Bauplan so funktioniert, dieses oder jenes so. Und das ist ja großartig. Ein Auto hat irgendwie einen Bauplan, so geht es so. Punkt. Aber die Adaption dieses Bauplans auf mein Leben, auf mein Verhalten, auf meine Sozialisation ist ein ganz anderer. Also eher von, hey, hier habe ich ein Buch bekommen, hier habe ich einen Stift bekommen, vielleicht einen Malkasten, Federetui, whatever. Und dann schreibe ich mein eigenes Drehbuch. Huh. am Ende des Tages.
Und da auch den Mut zu haben, also authentisch zu sein und zu sich zu stehen und so. Und das aber können wir wiederum nur, um jetzt noch den Kreis zu schließen, wenn wir wissen, wo wir herkommen.
Punkt.
Punkt? Okay, dann machen wir jetzt einen Punkt. Genau, ich glaube, wir haben alles genug erklärt. Ich könnte noch einen draufsetzen, Zukunft nur mit Herkunft. Nee, ohne Herkunft keine Zukunft. Da sind wir jetzt bei den Werbebotschaften. Okay, also, schaut einfach in eure Familien, macht das Beste draus. In diesem Sinne, danke Thorsten, auch für diese Folge und für diese ganz tollen, wirklich intimen Einblicke. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal sacken. Der Punkt ist ausgesprochen und dem ist nichts hinzuzufügen. Ich freue mich nur, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, ciao, ciao.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.